Drei weitere Tatverdächtige nach Angriff auf Matthias Ecke ermittelt. Friedrich Merz wurde als Parteivorsitzender bestätigt. Das war richtig frech. Nachrichten. Am 6.5. Seit Jahrzehnten streiten Menschen über das bedingungslose Grundeinkommen, aber stets in der Theorie. Nun läuft eines der größten praktischen Experimente dazu aus. Zu Besuch bei einem, der 3 Jahre lang Geld bekam. Einfach so. Jeden Morgen, wenn er durch die Unterführung geht, wird er aus ihm ein anderer Mensch. Davor ist Sergej oft noch müde. Er marschiert durch eine feuchte Wiese, vorbei an Rindern und Störchern. Nach 15 Minuten, wenn er den grauen Betontunnel betritt, kommt der Umschwenk, wie er es nennt. Auf der anderen Seite der Unterführung ist er dann Herr Justus, der Sachbearbeiter für Retouren. Herr Justus läuft dann auch durch die Industriegebiete im hessischen Linden bei Gießen, vorbei an grauen Kastengebäuden bis zur Niederlassung eines Händlers für Grillausstattung. Hier arbeitet er. Dieser Weg ist einer der wichtigsten Gründe, warum ich meinen Job noch nicht gekündigt habe, sagt Sergej und grinst. Er mag, dass er Zeit hat, sich auf die Arbeit einzustimmen. Er mag auch, dass er zu Fuß gehen kann, obwohl er das Geld hätte, Benzin zu zahlen, derzeit jedenfalls. Der wahre Luxus aber ist, dass er den Weg nicht mehr abends geht, sondern am frühen Nachmittag, weil er jetzt nicht mehr so lange arbeitet wie früher. Sergej Justus hat das, wovon viele Menschen träumen. Seit Juni 2021 bekommt er Geld, ohne etwas dafür tun zu müssen. Zusätzlich zu den 1.900 Euro, die er mit seiner Arbeit und der Miete für seine Wohnung verdient, landen 1.200 Euro auf seinem Konto, jeden Monat. Er ist Teilnehmer des Pilotprojektes Grundeinkommen, eines der größten Experimente, die in Europa zu dem Thema je stattgefunden haben. In dieser Woche hat er zum letzten Mal Geld bekommen. 36 Monate, 7 Fragenbögen und 43.200 Euro später ist die Frage, wie ging es ihm zu dieser Zeit? Was hat sich geändert? Und was sagt es etwas darüber aus, ob ein Grundeinkommen für alle sinnvoll wäre? Sergej Justus, 42 Jahre alt, Glatzkopf, Bart und Polohemd, fest in der Statur und tief in der Stimme, sitzt Anfang April am blitzblanken Glastisch in seiner Wohnung. Nachdem er den Kuchen ausgepackt hat, faltet er die Papierteller mit den Sahneresten und schiebt sie unter den Tellerrand. Justus ist ein ordentlicher Mensch, auch erzählen will er sortiert. Immer wieder sagt er, sei ihm im Internet das Grundeinkommen untergekommen. Er wird neugierig. Als er las, dass Teilnehmer für eine Studie gesucht werden, meldet er sich an. Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens fasziniert Menschen seit Jahrhunderten. Anhänger führen sie zurück auf den Staatsmann und Humanisten Thomas Morus. Ökonomen wie Milton Friedman und der Soziologe Ralf Dahrendorf gelten als frühere Befürworter. In fast jeder deutschen Partei gab es im Laufe der Zeit Anhänger, die das ein oder andere Modell favorisiert haben. Mal sollen alle Sozialleistungen wegfallen, mal rechnet sich der monatliche Geldbetrag danach, was jemand an sonstigen Einkünften hat. Heute liebäugeln vor allem berühmte Köpfe des Silicon Valleys wie OpenAI-Chef Sam Altman mit dem Konzept. Auch der Populärphilosoph Richard David Precht wirbt für die Idee. Populärphilosoph. Eieiei. Populärphilosoph. Naja, gut. Das Problem dahinter aber ist seit Jahrzehnten das gleiche. Die Debatte ist weitgehend eine theoretische. Mit den immer gleichen Argumenten auf beiden Seiten. Die einen befürchten, dass alle faul werden, die anderen hoffen, dass alle frei würden. Letztlich hängt es vom Menschenbild ab. Nutzt jemand der Gesellschaft oder schadet er ihr? Wenn jemand ihm ohne Bedingungen Geld gibt. Die Debatte dreht sich im Kreis. In der Mitte dieses Kreises herrscht Ideologie statt Empire. Der Verein, von dem Sergej sein Geld bekommt, arbeitet da seit Jahren an. In einem renovierten Altbau in Berlin-Neukölln hat Mein Grundeinkommen einen Sitz. In den Räumen mit Wimpelgirlanden herrscht Start-up-Atmosphäre. Projektleiterin Janine Busch bittet in einen Besprechungsraum, in dem unter der Decke eine Art Hängematte installiert ist, in der Mitarbeiter Pause machen können. Seit seiner Gründung vor 10 Jahren hat der Verein Grundeinkommen an mehr als 1.700 Menschen verlost. Die Bezieher bekamen ein Jahr lang monatlich 1.000 Euro, bedingungslos. Doch obwohl sie alles Mögliche gemacht haben, gründen, umschulen, Kinder bekommen, boten sie stets nur anekdotische Evidenz dafür, dass Menschen sich nicht in die sprichwörtliche Hängematte legen. Die Fälle bestärkten Befürworter und wurden von Gegnern belächelt. So entstand die Idee, ein von Forschern begleitetes Pilotprojekt zu starten. Wir wollen die Debatte auf eine andere Grundlage stellen. Die Wissenschaft soll beweisen, was der Einzelfall nicht kann. 3 Jahre lang erhielten 122 Menschen je 1.200 Euro monatlich. Eine viel größere Kontrollgruppe bekam kein Geld. Die Teilnehmer mussten zu Beginn des Experiments zwischen 1.200 und 2.600 Euro Erwerbseinkommen haben, alleinstehend und zwischen 21 und 40 Jahre alt sein, weil in dieser Lebensphase wichtige Entscheidungen fallen. Im Rahmen der Studien wurden insgesamt mehr als 5 Millionen Euro an die Teilnehmer ausgezahlt. Dazu kommen die Kosten für Verwaltung und Technik. Als das Pilotprojekt im Mai 2021 anläuft, könnte das Timing für die Initiatoren, so zynisch es klingt, nicht besser sein. Die Wirtschaft ächzt unter der Pandemie, hunderttausende Selbstständige haben keine Einnahmen, Angestellte sind in Kurzarbeit. Mehr als 2 Millionen Menschen haben sich beworben, an einer Studie teilzunehmen. Das ist mir klar, das war bestimmt auch einer von euch. Es ist wie stets. Besteht ein Anlass, ist das Grundeinkommen in aller Munde, genau wie altbekannte Vorurteile. Zum Beispiel, dass Menschen nicht arbeiten, wenn sie nicht müssen. Sergej sagt über seinen Job als Retourenprüfer oft den gleichen Satz. Er bezahlt meine Rechnung. Euphorie klingt da anders. Als das erste Grundeinkommen auf seinem Konto ist, sitzt er kurz danach bei seiner Chefin. Fortan arbeitet er statt 40 nur noch 30 Stunden die Woche. Geträumt hat er davon lange. Aber einen richtigen Grund, außer dass ich es besser finde, hatte ich nicht, sagte er. Seitdem kommt er früheren Nachmittag nach Hause. Anfangs war es sonderbar, freie Nachmittage zu haben. Das änderte sich schnell. Freunde bitten ihn häufiger um Hilfe. Er fährt eine Freundin zum Arzt, hilft bei Umzügen, Renovierungsarbeiten. Wenn mich jemand fragt, helfe ich schon immer gern. Aber es macht mehr Spaß, Zeit und Kraft dafür zu haben. Außer der Angst, dass die Menschen nichts mehr tun, treibt Kritiker vor allem der Aspekt um. Was, wenn die Menschen das Geld einfach raushauen? Abwegig scheint das nicht. Auch Sergej überlegt, früher als geplant eine Solaranlage oder ein Elektroauto zu kaufen. Aber kein Angebot ist ihm günstig genug. Auch mit mehr Geld auf dem Konto nicht. Stattdessen gönnt er sich kleine Dinge. Etwas verschmäht deutet er durchs Wohnzimmer. An der Wand hängt seine neue Leinwand. Er hat sich einen Biber gekauft. Neben der Tür stehen 2 Gewichte aus Stahl. Mehr als 100 Euro kosten die, sagt er. Er nutzt sie oft, weil er jetzt Zeit für Sport hat. Auf den ersten Blick war es Konsum, auf den zweiten lebt er nun gesünder. Ah ja, kick mal einer an, du. Weil es Ziel des Pilotprojekts ist, herauszufinden, in welchen Bereichen sich am meisten ändert, musste Sergej und andere Teilnehmer alle 6 Monate Frage beantworten. Zusätzlich hatte ein Wissenschaftler 2 lange Interviews mit ihm geführt. Eigentlich müsste er auch Haarproben abgeben, weil er sich daran Stress messen lässt. Aber das ergibt bei ihm keinen Sinn, weil er keine Haare hat, sagt er und zeigt lächelnd auf seine Glatze. Und die Barthaare sind zu kurz. Gesundheit ist einer von 6 Bereichen, in denen sich die Forscher des DIW genau anschauen wollen, und Ökologie. Denn Befürworter sagen auch, mit einem Grundeinkommen lebt man klimafreundlicher. Was abwegig klingt, ist es nicht mehr. Wenn man Sergej in seinem kleinen Paradies begleitet, wie er es nennt. Auf dem Rasen hinter dem Haus hat er Obstbäume gepflanzt. 3 Bienenkästen stehen dort. Es ist einer der ersten warmen Tage. Viele Tiere suchen umher. Ah, er ist Imker geworden. Maschallah. Lange hat Sergejs Vater die Bienen versorgt. Mittlerweile kümmert sich Sergej um sie. Bald teilt der Schwarm sich auf, wenn eine neue Königin herangewachsen ist. Ein Grundeinkommen gegen die Klimakrise? Wir wollen wissen, welche Antworten ein Grundeinkommen auf die Krisen unserer Zeit liefern kann, sagte Janine Busch von Verein. An Krisen mangelt es nicht. Die Energiekosten explodieren, Inflation und Rezession treiben die Menschen um. Busfahrer, Erzieherinnen und IT-Experten fehlen. Firmenchefs und Politiker plädieren für mehr Arbeitsstunden. Geld fürs Nichtstun zu zahlen, ist, wie es Kritiker beschreiben, scheint aus der Zeit gefallen zu sein. In der Debatte ist das Grundeinkommen gar zur Negativfolie geworden, mit der das umstrittene Bürgergeld verglichen wird. Das ist auch das, was die Union sagt, ne? Bedingungsloses Grundeinkommen wollen wir nicht. Dabei zeigten frühere Studien, dass Menschen auch dann etwas leisten, wenn sie nicht müssen. Und haben sie Freude an dem, was sie tun, kann das sogar Geld bringen. So ist das auch bei Sergej. Er ist aus dem Garten zurück in die Wohnung gegangen. Dort schiebt er seine Couch auf die Seite, rollt Yogamatten aus. Seit Anfang 2023 macht er eine Ausbildung zum Yogalehrer. 840 Stunden muss er dafür absolvieren. Jeden Donnerstag kommen Freunde, an diesem Nachmittag eine Frau, die bei IKEA Küchen plant, und einen Kumpel, der 50 Stunden die Woche arbeitet. Sie bekommen kostenlos Ertüchtigung, Sergej mehr Übung. Ob Sergej damit die Regel oder die Ausnahme ist, wird sich im Januar 2025 klären, wenn die Ergebnisse der Studie veröffentlicht werden. Davor herrscht Schweigen. Nicht mal, welche Fragen Probanden beantworten, wird verraten. Nur eines sagen die Wissenschaftler und Aktivisten schon vorher. Es wird Kritik geben. Die Mehrzahl meiner Ökonomenkollegen wussten direkt nach der Verkündung, was da rauskommen wird und dass alles Quatsch ist, was wir da planen, witzelt Jürgen Schwupp vom DIW am Telefon. Tatsächlich ist die Gruppe derjenigen, die Geld erhalten, klein und kein repräsentatives Abbild der Gesamtbevölkerung. Wäre der Effekt auf Familien anders? Was würden Millionäre mit dem Geld machen? Zitat: Wir haben nie behauptet, dass wir anhand dieses Experimentes unser Sozialsystem ersetzen können. Aber der Wissenschaftler hofft auf einen bescheidenen Beitrag zu einem Erkenntnisgewinn, der wiederum ergänzt, was andere Studien herausarbeiten. Nie fanden so viele Experimente statt wie derzeit. In US-amerikanischen Städten, Polen, ganzen Dörfern und in Kenia. Letztlich gilt für alle, was Janine Busch über das Berliner Experiment sagt. Wir können uns nur annähern. Die entscheidende Frage ist aber: Wie würden die Menschen sich verhalten, wenn alle ein Grundeinkommen hätten? Sergej hat sich das nach 1,5 Jahren das erste Mal gefragt, als er merkte, dass er gar nicht mehr an den Punkt kam, wo er überarbeitet war. Bis heute gefällt ihm am Grundeinkommen am besten, dass Menschen freier über ihre Zeit entscheiden können, wenn sie sich abgesichert fühlen. Wie viel braucht man wirklich im Hier und Jetzt, wenn man nicht Angst haben muss vor Armut in der Zukunft? Denn bedingungsloses Grundeinkommen ist für ihn 43.200 Euro später nicht die Antwort. Ein bisschen ein Tritt in den Hintern bräuchte er auch, sagt er. Er geht zu einem Schreibtisch, bekommt mit Papieren wieder, darauf Alterspyramiden der Bundesrepublik und Sozialausgaben. Er versteht schon jetzt nicht, wo das Geld herkommt für Renten, Arbeitslosengeld. Wie soll das erst funktionieren, wenn alle Leistungen beziehen? Die Frage ist für ihn so offen wie für die Forscher des Projektes. Die einzige Art, Antworten zu finden, hat Soziologe Georg Wubruba vor Jahren formuliert. Testen kann man das Grundeinkommen nur, indem man es einführt. Uff. Uff. Uff, 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 uff. Das ist ein sehr schöner Artikel, wahrscheinlich hinter einer Paywall, der so ein bisschen auf diese Studie eingeht. Und ich bin sehr gespannt zum Ergebnis. Ich bin sehr gespannt, wie das Ergebnis sein wird. Ich habe ihn hier mal für euch vorgelesen für den Fall, dass ihr hinter die Paywall nicht kommt. Ich persönlich finde die Idee des Grundeinkommens sehr interessant. Die Finanzierung ist natürlich dafür wichtig und so wie es jetzt aussieht im System, benötigten wir eine Vermögenssteuer, eine Finanztransaktionssteuer bei gleichbleibend hoher Einkommenssteuer unter Umständen, um den Kram irgendwie einigermaßen zu finanzieren und dann auch nicht in der Höhe. Dann reden wir von einem geringen, bedingungslosen Grundeinkommen, das sich dann unter Umständen erhöht. Aber das ist nicht ganz klar. Trotzdem sehr, sehr interessant. Friedrich Merz wurde als Parteivorsitzender bestätigt. Ich habe ja gesagt, dass die CDU heute Parteitag hat. Und die CDU hat Friedrich Merz als Parteichef wiedergewählt. Der 68-Jährige, der auch Fraktionschef im Bundestag ist, erhielt knapp 90% der Delegiertenstimmen. Friedrich Merz ist als CDU-Bundestagsparteivorsitzender im Amt bestätigt worden. Beim Parteitag in Berlin erhielt der 68-Jährige knapp für 90% der Stimmen. Von 972 abgegebenen gültigen Stimmen entfielen bei der Wahl ohne Gegenkandidaten 873 auf den Fraktionschef. Die Wahl für den Parteivorsitz für weitere 2 Jahre gilt auch als Stimmungstest für den Kanzlerkandidatur der Union, die im Herbst entschieden werden soll. Merz hat im Januar 2022 die Nachfolge von Armin Laschet an der Parteispritze angetreten. Damals hatte der 95% der Stimmen erhalten. Fraktionschef der Union ist der 68-Jährige seit Februar 2022. Wisst ihr, was eine Sache, die mir tatsächlich beim Gedanken und beim Artikelvorlesen gekommen ist? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sage, aber Armin Laschet wäre der bessere Bundesvorsitzende der Union gewesen. Also, wer hätte das gedacht? Aber Mr. Burns hier ist es nicht. Der ist es nicht. Armin Laschet wäre wohl die bessere Wahl gewesen. Armin Laschet wird Kanzler. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. 3 weitere Tatverdächtige nach Angriff auf Matthias Ecke ermittelt. Nach dem Überfall auf den sächsischen SPD-Politiker Ecke haben Ermittler die Wohnung von 3 17- und 18-Jährigen durchsucht. Es wurde Beweismaterial sichergestellt. Nach dem Angriff auf SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden sind 3 weitere Tatverdächtige ermittelt worden. Die Wohnungen der Beschuldigten im Alter von 17 und 18 Jahren seien am Sonntag durchsucht worden, teilte das Landeskriminalamt in Dresden mit. Es sei Beweismaterial beschlagnahmt worden, das nun ausgewertet werde. Ein weiterer 17-Jähriger hatte sich bereits in Nacht zum Sonntag der Polizei gestellt. Im Verlauf der Ermittlungen konnten den Angaben zufolge zwei weitere Beschuldigte identifiziert werden. Deren Wohnungen wurden auf Anordnung des Amtsgerichts Dresden am frühen Sonntagabend durchsucht. Noch am Sonntag wurde demnach ein vierter Beschuldigter ermittelt, dessen Wohnung am späten Abend ebenfalls durchsucht wurde. Ecke war am Freitagabend im Dresdner Stadtteil Striesen unterwegs, um Wahlplakate aufzuhängen, als er brutal attackiert wurde. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen vier junge Männer auf ihn ein, so stark, dass der 41-Jährige noch am selben Abend schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und operiert werden musste. Zuvor soll die Gruppe einen 28-Jährigen angegriffen haben, der für die Grünen Wahlplakate anbrachte. Ja. Laut Bundesregierung werden übrigens die Grünen am meisten angegriffen, mit 1219 Fällen. Das ist auch zu erwarten bei der ganzen überparteilichen Rhetorik gegenüber den Grünen. ARD und ZDF starten mit Streaming-OS. ARD und ZDF positionieren sich neu am Streaming-Markt. Dazu wurde eine enge technologische Zusammenarbeit beschlossen. Und doch geht es um mehr als Kosten, Codes und Technik. Im Mittelpunkt des Projekts steht vielmehr eine der größten Open-Source-Initiativen in Deutschland. Streaming-OS heißt sie. OS für Operating System. Und verspricht, dass ARD und ZDF zentrale Komponenten ihrer beiden Plattformen öffentlich bereitstellen. Also der Player, das Login-System, ihr Empfehlungscode und der Kern ihres Designsystems. Alle sollen dem Markt, privaten Anbietern, aber auch kulturellen und Bildungsinstitutionen, die an Webauftritt arbeiten, kostenlos zur Anpassung oder Weiterentwicklung angeboten werden. Damit, so formuliert ZDF-Intendant Norbert Himmler, öffentlich-rechtliches Selbstverständnis, geben wir der Gesellschaft zu etwas zurück, wofür sie uns auch bezahlt hat und hoffte, sich zugleich auch für die eigenen Angebote Innovation durch Austausch und Transparenz. Damit schärfen ARD und ZDF ihr gemeinwohlorientiertes Profil. Zugleich geht es aber auch substanziell um zukünftigen Erfolg und Relevanz auf dem Streaming-Markt. Im harten Wettbewerb mit anderen Portalen steht auch sie vor der Herausforderung, mit ihrem Angeboten eine Antwort auf immer individueller ausgerichtete Nutzungsbedürfnisse zu sein. Und das hat mich natürlich ein bisschen hellhörig gemacht. Ne? Weil wenn die ein Open-Source-Streaming-Projekt anbieten, dann klingt das nach etwas, das natürlich auch für alle anderen interessant ist. Wir werden sehen, wie das aussieht, wenn es dann fertig ist. Hört sich erstmal geil an. Gesundheitsminister verlängert Verjährung für Abrechnungsbetrug bei Corona-Tests. Einige Betreiber von Corona-Testzentren haben in der Pandemie ordentlich abkassiert. Um dem Betrug besser nachgehen zu können, will Gesundheitsminister Lauterbach nun die Überprüfungsfrist der Fälle verlängern. Das ist auch eine richtig gute Sache. Insgesamt 17,6 Milliarden Euro Steuergeld hat der Bund für die Corona-Tests bezahlt. Nach Schätzungen des Bundeskriminalamts haben Betrüger 1,2 Milliarden Euro mit falsch abgerechneten Tests gemacht. Lauterbach hatte 2022 das Robert-Koch-Institut damit beauftragt, die Abrechnungsdaten zu überprüfen, nachdem die Kassenärztliche Vereinigung diesen Auftrag von sich gewiesen hatte. Ihr erinnert euch, die Kassenärztliche Vereinigung, die kleine Zettel hatte, die kleine Zettel angefragt hat von den Testzentren, wo drauf stand, hier Tisch,
Tisch, Tisch.
Und das war richtig krass. Die Kassenärztliche Vereinigung, die mit jedem Testzentrum mitverdient hat. Die Kassenärztliche Vereinigung sollte theoretisch vom Bundeskriminalamt genauso untersucht werden. Das war mal richtig frech. Das war richtig frech. Die haben sich da richtig die Taschen voll gemacht. Lage im Gazastreifen. 100.000 Zivilisten sollen Rafah verlassen. Ist das die Vorbereitung auf die Bodenoffensive? Israel hat Zivilisten in Rafah dazu aufgerufen, die Stadt zu verlassen. Betroffen sind demnach etwa 100.000 Menschen im Süden des Gazastreifens. Die israelische Armee hat die Bewohner im Osten der Stadt Rafah aufgerufen, sich in das Gebiet Al-Muwasi nahe der Küste zu begeben. Wie aus einer Mitteilung der Streitkräfte hervorging, die Hilfe in den erweiterten humanitären Zonen sei ausgeweitet worden. Es stünden Feldlazarette, Zelte, Lebensmittel und Wasser bereit. Die Armee erklärte weiter, dass sie die Bewohner durch Poster, SMS, Anrufe und Aufrufe in den Medien auf Arabisch informiere. Der Aufruf erfolgte im Rahmen einer begrenzten Operation zur Zerschlagung der palästinensischen Islamistengruppe Hamas, sagte ein Militärsprecher in einer Online-Pressekonferenz. Der Armee zufolge sind etwa 100.000 Menschen betroffen von der Evakuierung. In Rafah im südlichen Gazastreifen haben rund 1,2 Millionen Menschen Zuflucht vor den Kämpfen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas gesucht. Die israelische Regierung bezeichnet die Stadt als letzte verbliebene Hochburg der Hamas in dem Küstenstreifen. 4 Bataillone der Terrororganisation sollen dort aktiv sein. Es ist unklar, ob die israelische Armee in das genannte Gebiet vordringt, um Zivilisten herauszuholen, oder ob es nur Aufrufe geben wird. Offen ist auch, ob die Hamas verhindert, dass Menschen Rafah verlassen. Ein hochrangiger Hamas-Funktionär kritisierte den Schritt. Dies sei eine gefährliche Eskalation, die Folgen haben wird, hieß es. Israel kündigt seit Monaten eine Bodenoffensive in Rafah an, um dort verbliebene Strukturen der militant-islamistischen Hamas zu zerschlagen. Erst am Sonntag warf der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant der Hamas vor, sie seien nicht ernsthaft an einer Vereinbarung mit Israel interessiert. Der Minister warnte vor einem Großeinsatz in Rafah in sehr naher Zukunft. In einem Statement stellte Gallant zudem einen Zusammenhang zu den schleppenden Verhandlungen über eine Freilassung der Geiseln her. Der jetzige Schritt sei nötig, weil die Terrororganisation Hamas, die noch immer Dutzende israelische Geiseln in ihrer Gewalt hat, nicht bereit sei, auf Vorschläge zu einer Waffenruhe und der Freilassung der Verschleppten einzugehen. Israels Verbündeten warnen seit Monaten eindringlich vor einer solchen Offensive, weil sich dort Hunderttausende palästinensische Binnenflüchtlinge drängen. Israel hält den Einsatz jedoch für unumgänglich, um eine Zerstörung der Kampffähigkeiten der Hamas sicherzustellen. Vor Kampfeinsätzen in Rafah will Israel die Stadt nach eigenen Angaben zunächst evakuieren. Es wird erwartet, dass dies mehrere Wochen dauern könnte. Die Hamas haben ihren Kämpfern Rafah auf den Einsatz gegen Israel vorbereitet und sind mit Proviant und Waffen versorgt, heißt es aus Israel dazu. Auch die Zahl der Wächter für die Geiseln ist nach Medienberichten verstärkt worden. Nach Informationen des Wall Street Journals will Israel eine Bodenoffensive in Etappen durchführen. Das Blatt schrieb von 2 bis 3 Wochen Evakuierung und 6 Wochen Offensive. Jesus Christ. Das wird eine absolute Katastrophe vor Ort. So wie alles dazu eine absolute Katastrophe ist. Das muss man nicht sagen. Die Zivilisten und unschuldigen Palästinenser werden da von Region zu Region geschickt. Von den Norden in den Süden, von den Süden in den Osten, an die Küste und zurück. Das ist wirklich ein Spießrutenlauf, Alter. Das ist wirklich ein Spießrutenlauf vor Ort. Katastrophe, aber ihr seid informiert. So, das ist auf jeden Fall raus. Und jetzt bin ich mit den Nachrichten erstmal fertig.